NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Operation Heimkehr. Schon der Titel des soeben erschienenen Buches weist darauf hin, wie schwierig für Bundeswehrsoldaten die Heimkehr aus einem Kampfeinsatz ist. Oft treffen sie auf Desinteresse und Unverständnis. Mehrere wurden als Mörder beschimpft. Unter den über 70 Soldaten verschiedenster Ränge, die in dem Buch ihre Erfahrungen schildern, ist auch Gideon Römer Hillebrecht, 1965 in Neubeckum, Nordrhein-Westfalen, geboren und sowohl Oberst im Generalstab der Bundeswehr als auch stellvertretender Vorsitzender des Bundes jüdischer Soldaten, einer Vereinigung mit ungefähr 200 Mitgliedern. Nach Schätzungen gibt es ein paar hundert Juden in der Bundeswehr. Gideon Römer Hillebrecht hat den Afghanistan-Ansatz der NATO zum großen Teil mitgeplant. 2005, 2006 war er Oberkommandierender der deutschen Kontingenteinheiten in Kabul. Herr Römer Hillebrecht, welche Reaktionen erleben Sie denn in der jüdischen Gemeinde? Hat man dort auch kein Verständnis für Ihren Einsatz?
Ja, also das Desinteresse, das freundliche Desinteresse oder sogar die Verachtung, dass da jemand zur Bundeswehr geht und in einen Auslandseinsatz, nach dem Motto, wie bescheuert muss der denn sein, das gibt es in der jüdischen Gemeinschaft grundsätzlich so nicht. Die Erfahrung, die jüdische Erfahrung zeigt, es waren ja keine Pazifisten, die das KZ Auschwitz befreit haben, die in ganz Europa letztendlich den Nazischrecken beseitigt haben. Und da wir viele auch Verwandte haben in Israel, ist auch klar, nur Militär schützt vor dem Terror erstmal. Das heißt, die Einstellung zum Militär ist im jüdischen Bereich grundsätzlich positiver und auch selbstverständlicher.
Und auch wenn es eine deutsche Armee ist, oder ist das doch schwierig in der jüdischen Gemeinde?
Das ist insbesondere bei denen, die Shoah-Überlebende sind und keine deutschstämmigen Vorfahren haben, nach wie vor schwer, weil die deutsche Uniform emotional noch immer Erinnerungen natürlich hervorruft. Emotional trennt man nicht zwischen der Wehrmacht und der heutigen Bundeswehr, die sich natürlich vollkommen unterscheiden.
Und die Jungen und die ganzen Zuwanderer, können die gut damit leben? Also wie ist der Mainstream inzwischen in der jüdischen Gemeinde?
Ja, die Mehrheit sind ja Juden aus der ehemaligen Sowjetunion und die hat im Zweiten Weltkrieg letztendlich gesiegt. Und mit dieser Einstellung kommen die jungen jüdischen Einwanderer auch in dieses Land und haben darum auch nicht dieses Opferverständnis. Sie sind Nachfahren von Siegern und haben ein, sagen wir mal, unverkrampfteres Verhältnis, emotional betrachtet, zur Bundeswehr. Wir haben allerdings nach wie vor das Bedürfnis von vielen Bundeswehrangehörigen jüdischen Glaubens, dass sie nicht unbedingt offen zeigen wollen, dass sie Juden sind, weil sie noch immer Angst vor Antisemitismus haben.
Ja, ich meine, Antisemitismus ist ja auch gerade in Afghanistan ein etwas dramatisches Thema. Haben Sie sich schon besonders gefährdet gesehen im Einsatz als Jude?
Ja, wenn man in die Hände von Islamisten gerät, dann geht das als Jude, das zeigt ja die Geschichte, ob es irgendwelche Entführungen von Fähren oder Flugzeugen, nie gut aus. Und insoweit habe ich schon darauf geachtet, nach Möglichkeiten nicht zu dokumentieren irgendwo, dass ich Jude bin. Das ließe ich nicht immer ganz vermeiden. Das afghanische Küchenpersonal hatte also Zugriff zu den Tiefkühlcontainern und da war mein koscheres Essen drin. Das war schon ein etwas komisches Gefühl, zu wissen, dass eventuell diese Afghanen wissen, hier ist ein Jude, so sieht er aus, und dass man ein mögliches Ziel dann auch für Attentate oder Anschläge ist.
Wie wichtig ist Religion für Sie?
Ja, Religion ist für mich sehr wichtig. Ich bin also traditionell oder modern orthodox eingestellt. Also,
und Sie können mit dieser Position und mit den Bedürfnissen Ihres religiösen Lebens auch in der Bundeswehr gut leben. Also Sie finden praktikable Wege und Sie werden auch gut akzeptiert. Also Sie machen keine schlechten Erfahrungen.
Nein, absolut nicht. Der Punkt ist natürlich, das Militärische geht vor. Da muss man teilweise dann mit seinen religiösen Vorschriften etwas zurücktreten. Das ist ganz normal.
Das heißt, im Einsatz ist nicht unbedingt ein Schabbat möglich.
Ja, das ist so ein Thema. Der hat mir dann wirklich gefehlt, weil es ist im Einsatz nicht möglich, weil die Taliban oder andere Bedrohungsfaktoren stellen ja nicht am Schabbat ihre Bedrohung ab. Also Schabbat habe ich wirklich vermisst.
Das war Gideon Römer-Hillebrecht, Oberst im Generalstab der Bundeswehr und stellvertretender Vorsitzender des Bundes jüdischer Soldaten. Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Das sehr lesenswerte Buch Operation Heimkehr, Bundeswehrsoldaten über ihr Leben nach dem Auslandseinsatz, ist im Christoph Links Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro. Bei uns geht es gleich um die Frage, ob und wie der Holocaust auch ein Thema in der Grundschule sein soll. Im Anschluss wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Nachdem er den Holocaust als entsetzliche Tragödie bezeichnet hat, will das Parlament in Teheran den iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif einbestellen und zu seinen Äußerungen befragen. Zarif hatte am Wochenende in einem Interview mit dem deutschen TV-Sender Phoenix auf eine Frage zum Holocaust gesagt, da sei eine entsetzliche Tragödie passiert, die nie wieder passieren dürfe. Der seit 2013 amtierende iranische Präsident Hassan Rouhani war zuvor bereits wiederholt von der Leugnung des Holocaust durch seinen Vorgänger Mahmoud Ahmadinejad abgerückt. Anlässlich des 35. Jahrestags der Islamischen Revolution am 12. Februar spendet Rouhani dem jüdischen Krankenhaus in Teheran knapp 150.000 Euro als Zeichen für religiöse Toleranz. Obwohl auch er gegen eine Anerkennung Israels ist, werfen Kritiker im Parlament seiner Regierung einen Kurswechsel gegenüber dem Erzfeind vor. Die Realisierung einer Holocaust-Gedenkstätte im weißrussischen Trostinjez rückt näher. Das internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund hat sein Spendenziel erreicht und insgesamt 300.000 Euro für das Projekt gesammelt. Die neue Gedenkstätte, der Weg des Todes, soll an den größten Vernichtungsort in Weißrussland während der deutschen Besatzung von 1941 bis 1944 erinnern. Schätzungen zufolge wurden in Trostinjez in der Nähe von Minsk zwischen 50.000 und 200.000 Menschen getötet, darunter mehr als 22.000 deutsche Juden. Kurz vor der Erstausstrahlung eines Spielfilms über seinen langjährigen Präsidenten Kurt Landauer will der FC Bayern dessen Verdienste in Erinnerung rufen. Unter dem Motto »Nie wieder« eröffnete der Verein am Sonntag eine Sonderausstellung über seinen früheren jüdischen Chef, der von den Nazis verfolgt wurde. Landauer war zwischen 1913 und 1951 viermal Präsident des FC Bayern München. 1938 wurde der Sohn jüdischer Kaufmannsleute für 2 Monate im KZ Dachau gefangen gehalten. Ein Jahr später emigrierte er in die Schweiz, kehrte jedoch nach 1945 zurück. Ein Spielfilm über sein Wirken soll noch in diesem Jahr in der ARD zu sehen sein. Soweit die Meldungen.
Bisher galt als klar, dass die grausamen Tatsachen des Holocaust erst im Geschichtsunterricht der 8. oder 9. Klasse behandelt werden. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auch jüngere Schüler bekommen per Internet und in den Medien einiges mit von Krieg und Nationalsozialismus und stellen Fragen. Deshalb hat das Berliner Anne-Frank-Zentrum neues Unterrichtsmaterial entwickelt. Es heißt, nicht in die Schultüte gelegt und richtet sich bereits an Grundschüler. Doch Bildungsexperten warnen vor einer allzu frühen Thematisierung der NS-Gräuel. Jens Rosbach berichtet.
Birgit Schüller weiß, was Kinder bewegt. Schüller hat 4 Jahrzehnte lang unterrichtet und arbeitet als Beirätin der Braunschweiger Fachzeitschrift Die Grundschule. So kennt sie auch die typischen Fragen der Kleinen zum Thema Drittes Reich.
Stimmt es, dass im Krieg Menschen aufeinander geschossen haben? Und dann kommt als nächstes, ja, mein Papa hat auch erzählt, dass der Hitler das und das und das gemacht hat. Und es gab damals Menschen, die wurden irgendwo hingebracht. Aber mein Großvater war nicht schuld, hat meine Mama gesagt. Also das sind alles so Bereiche, die Kinder ansprechen.
Die Bildungsexpertin berichtet, dass die Grundschüler heute auch vieles über das Internet aufschnappen. Doch die meisten Lehrer wüssten gar nicht, wie sie die besonders schweren Themen KZ und Gaskammern angehen sollten, so die 65-Jährige.
Also da bin ich sehr sicher, dass es eine große Unsicherheit gibt.
Unserer Erfahrung nach sind Grundschullehrerinnen heute mit den Fragen der Kinder konfrontiert und sie sind heute eigentlich auf sich selbst gestellt und müssen selbst sich Materialien zusammensuchen oder selbst Materialien entwickeln.
Veronika Nahm vom Berliner Anne-Frank-Zentrum will den Pädagogen helfen. Deshalb hat sie ein neues Unterrichtsmaterial entwickelt, das bereits 10- und 11-Jährigen in die Hand gedrückt werden soll. Es handelt sich im Wesentlichen um 69 aufwendig gestaltete Karten über 7 jüdische Zeitzeugen. Darauf wird, anhand von Fotos und Zitaten, die Kindheit der Protagonisten in den 20er und 30er Jahren nachgezeichnet. Ihr erster Schultag, ihr erstes Tanzkleid, aber auch ihre ersten Diskriminierungen.
Für uns ist genau diese Zeit des Übergangs von der Normalität zur beginnenden Verfolgung und Ausgrenzung interessant und nicht so sehr die Zeit der Deportation und die Zeit des Mordens.
Die Berliner Grundschulleiterin Carola Melchert-Ahlt hat das Unterrichtsmaterial mitentwickelt. Sie erklärt, die Vernichtung der Juden werde nur grob skizziert, alles konzentriere sich auf die Protagonisten.
Die Kinder wissen ja, dass die 7 Menschen, die hinter diesen Biografien stehen, den Holocaust überlebt haben. Das, denke ich, ist für ein Kind dann auch einfacher zu begreifen. Mit dem Wissen, es sind 6 Millionen jüdische Menschen umgekommen, aber ich forsche an 7 Biografien von Menschen, die dieses Schreckliche überlebt haben. Dadurch macht es für die Kinder einfacher begreifbar.
Der Holocaust als normales Unterrichtsthema in der 4. Klasse? Viele Fachleute hinterfragen das Berliner Projekt. Birgit Schüller vom Braunschweiger Grundschulmagazin befürchtet etwa, dass die 10- und 11-Jährigen emotional überfordert werden.
Wenn das Material wie das vorliegende in den Unterricht reingebracht wird, dann öffnen wir Schleusen. Und das finde ich problematisch.
Schüller plädiert dafür, dass Lehrer die Shoah nicht von sich aus ansprechen, sondern nur auf Kinderfragen reagieren sollten und dann auch möglichst knapp. Ganz anders sieht das Direktorin Carola Melchert-Ahlt, die das Material bereits getestet hat. Die jüdischen Lebensgeschichten hätten die Viertklässler keineswegs überfordert, berichtet sie. So sei die Biografie vom Berliner Gerd Rosenthal, dem ermordeten Bruder des Entertainers Hans Rosenthal, gut aufgenommen worden.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat dazu geführt, dass die Kinder alleine beschlossen haben, für Gerd Rosenthal einen Stolperstein setzen zu lassen am Wohnhaus. Das heißt, sie haben also einen Kuchenbasar gemacht, sie haben Glückwunschkarten hergestellt, die sie verkauft haben auf den Schulfesten und sind jetzt so weit, dass das Geld zusammengekommen ist für diesen Stolperstein. Sie haben dadurch einen anderen Einstieg.
Das Anne-Frank-Zentrum will nun, trotz aller Fachdebatten, sein neues Unterrichtsmaterial bundesweit vertreiben. Projektleiterin Veronika Nahm betont, dass man im Ausland häufig schon viel weiter sei.
Weil nämlich in den USA, da ist es natürlich ein alter Hut, dass man mit Grundschulen über den Holocaust spricht. Aber auch in den Niederlanden. Unsere große Schwester, das Anne-Frank-Haus in den Niederlanden, arbeitet mit Grundschülern zum Thema Anne Frank. Und das ist kein Problem.
Soll der Holocaust schon im Grundschulunterricht behandelt werden? Ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt.
Der Wochenabschnitt an diesem Shabbat widmet sich minutiös den Amtsgewändern des Hohepriesters und nennt in diesem Zusammenhang einen mysteriösen Gegenstand, das Urim ve-Tumim. Dieses rührt an die Grenze zum Orakel. Im 2. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 30, heißt es: Und in den Brustschild der Rechtsentscheidung sollst du die Urim und die Tumim legen, und sie sollen auf dem Herzen Aarons liegen, wenn er vor den Ewigen tritt. Und so soll Aaron die Entscheidung für die Kinder Israels ständig auf seinem Herzen vor dem Ewigen tragen. Urim enthält das hebräische Wort Licht, Tumim steht für Vollkommenheit. Was aber ist das Urim ve-Tumim? Mit dieser Frage rangen bereits die Weisen der rabbinischen Literatur. Dem mittelalterlichen Kommentator Rashi zufolge soll es eine mit Edelsteinen besetzte Schrift mit den verschiedenen Namen Gottes gewesen sein. Sie habe sich zur Zeit des ersten Tempels im Brustschild des Hohepriesters befunden. Bei schwierigen Entscheidungen, vor allem im Hinblick auf Krieg, konnte das Urim ve-Tumim Fragenden eine Antwort geben. So soll zum Beispiel König David das Urim ve-Tumim befragt haben. Vertrauten die Israeliten danach einem Orakel? Schlich sich hier ein heidnischer Aberglaube an die Wirkkraft von Objekten in den Monotheismus Israels ein? Die späteren Rabbiner wiesen diese Vorstellung scharf zurück. Ihre Ausführungen zum Urim ve-Tumim schufen eine interessante Theorie von Offenbarung. Für den neuzeitlichen Rabbiner Nachmanides handelte es sich bei der Befragung des Urim ve-Tumim um eine Meditation. Der Frager konzentrierte sich auf die göttlichen Namen. Wenn Heiliger Geist auf ihm ruhte, konnte es geschehen, dass einzelne Buchstaben in den göttlichen Namen aufleuchteten. Die mögliche Antwort musste sich der Frager jedoch erst selbst aus den Buchstaben zusammensetzen. Nachmanides bezog sich auf den mittelalterlichen Philosophen Maimonides und dessen Vorstellung von den 12 Stufen der Prophetie. Zu den beiden untersten Stufen seien, so Maimonides, alle Menschen befähigt. Auf ihnen werde man jedoch noch nicht zum Propheten. Eine von ihnen sei der Heilige Geist. Dem Menschen werde gewahr, dass ihm etwas ins Herz gedrungen und eine andere Kraft in ihm entstanden ist, die ihn antreibt, zu reden. Aber auch das Urim Betumim und den Traum zählt Maimonides zu den unteren Stufen der Prophetie, da sie wahre Gedanken zur Kenntnis bringen. Beide, die Meditation über das Urim Betumim wie auch der Traum, lösen die Kontrolle des Bewusstseins auf und lassen das Unbewusste sprechen. Die Worte des Unbewussten seien jedoch noch keine wirkliche Prophetie, sondern bildeten nur den Anstoß dazu. Echte Prophetie entstehe erst auf den nachfolgenden höheren Stufen, mittels eines Erkenntnisprozesses, bei dem der Prophet aus dem Vernommenen tiefere Einsichten in die Beziehung zwischen Gott und Mensch gewinnt und daraus die richtigen Schlussfolgerungen ableitet. Das Urim Vetumim erzeugt somit, nach der Vorstellung von Maimonides, kein übersinnliches Geschehen. Was funkelt und in aufleuchtenden Buchstaben Hinweise gibt, ist eine in Worten erkennbar werdende tiefere Ahnung des Fragers. Wir sind hier tief in der Auseinandersetzung mit der Frage, welche Rolle Objekte und Bilder in der Religion spielen dürfen. In der jüdischen Religion hat diese Auseinandersetzung zu einem radikalen Bilderverbot geführt. Trotzdem sind bestimmte äußere Hilfsmittel erlaubt, wie etwa die Mesuza an den Türpfosten oder die Schaufäden am Gebetsschal, die als Gedächtnisstützen gedacht sind. Als rituelle Objekte bezeugen sie aber zugleich einen Übergang vom Glauben an Gegenstände, denen man dereinst magische Kräfte zumaß, zu einer Religion, die Hilfsmittel für die religiöse Praxis entwickelt hat. Auch im Urim Vetumim spiegelt sich dieser Übergang vom Glauben an ein Orakel zum Medium, das unbewusstes Wissen hervorrufen soll. Die eigentliche Erkenntnisarbeit dabei müssen die Menschen jedoch selbst leisten. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.